Und deswegen tauschten sie Sansibar gegen Helgoland. Die Geschichte habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Oh, das ist ja schön. Hallo, guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, Mike. Hallöchen.
Ich grüße dich. Na, wie sieht's aus bei dir?
Oh, puh, ja, also schon ein bisschen viel gerade, viele Sachen gleichzeitig, ne? Und dann kommen ja auch die ganze Zeit so wunderschöne politische Pamphlete raus, wie das hier, mit denen ich mich dann beruflich gesehen auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht.
Ja, wie gesagt, das weiß man halt auch nicht, ob das eine Hausfrauengärtnerei oder Kochbuch ist, irgendwie so auf den ersten Blick, wenn der Habeck da vor drauf ist. Dann hat immer so diesen, wie so eine geheime Affäre mit dem Oberstudienrat-Charme hat er immer irgendwie. Ich weiß nicht, so ein. Und das hast du gelesen, oder was?
Also ich habe mich manchmal gefragt, ob ich mehrere Sätze irgendwie wiederholt gelesen habe oder ob das unterschiedliche Sätze waren. Gegenwart und Zukunft dürfen nicht einfach gegeneinander stehen, sodass die Zielkonflikte unauflösbar werden. Vielmehr sieht man an den drei Feldern Erneuerbare, Wirtschaftskraft und Schuldenbremse, dass mit zu viel Fixieren auf die Zukunft die Gegenwart ins Hintertreffen gerät.
Das sagt ein Grüner.
Mhm.
Okay, ist jetzt nicht gerade Fundi, ne?
Nee, also ich mache ja gerade ein ein Habeck-Expose und im Grunde das ist alles, was er irgendwie anstrebt, eigentlich Merkel zu werden, ne? Der Merkel. Und
der Merkel. Ja, dieses Verbindlichkeitsgesicht hat er ja ein bisschen. Ne? Also halbwegs telegen kann ein paar Sätze gerade aussprechen. Ist schon eigentlich mittlerweile fast ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Politik.
Wobei ich sagen muss, er taucht halt gerade gefühlt überall auf und das nutzt sich halt auch irgendwann ab, überall sein. Und in der Heute-Show hat er auch keine gute Figur gemacht. Da wirkte er doch sehr persönlich pikiert über die frechen Fragen, die ihm da Fabian Köster gestellt hat, wo man sich so denkt, dass diese Sendung ist so. Also man geht da rein als Politprofi und weiß doch, dass man da durch den Kakao gezogen wird.
Natürlich weiß man das, aber das lenkt natürlich trotzdem nicht von der Tatsache ab, dass Fabian Köster man wirklich ein Ohrfeigengesicht hat. Ne? Also gerade wenn er so in seiner, also den finde ich, es ist wirklich einer der unlustigsten Menschen Deutschlands.
Findest du, ja?
Also da ist so mit Ralf Schmitz und solchen Leuten für mich auf einer Stufe.
Was?
Ich find den manchmal einfach nur, der hat kein Timing. Also bei ihm ist es nicht Suffisanz, sondern Unverfrorenheit und Frechheit einfach. Und das nutzt sich wahnsinnig ab bei ihm.
Ich habe das Gefühl, dass also, das Absicht ist. Also dass es wirklich so mit jeder Regel bricht und den Gesprächspartner halt einfach aus seinem Sermon rausohrfeigt.
Genau, es ist aber nicht so Anarcho, dass das in irgendeiner Weise cool ist. Also ich finde den in seiner
ja, ich finde also, du hast Lutz van der Horst, der halt nicht. ein bisschen cool, ein bisschen lustig ist und ein bisschen, also wo das auch ein bisschen eine Kunstform ist, und dann hast du ihn, der halt einfach jedem aus seinem Gespräch rausprügelt, und ich finde, das ist super wichtig, dass man ab und zu mal auch jemanden hat, der einem ein Bein stellt, weil mit Lutz van der Horst kannst du ja so ein bisschen tanzen.
Ja, aber der ist nicht, ich finde das nicht irgendwie, da kommt nichts zustande. Also wenn es gewinnbringende Sachen gibt, da liegt das nicht daran, dass der das rausgekitzelt hat, sondern da liegt das daran, dass jemand wie unser Gesundheitsminister zum Beispiel jemand ist, der das einfängt und dann noch irgendwie hinbiegen kann oder so. Ansonsten ist es einfach nur ein dummer Kommentar, der auf Schweigen trifft. Und das ist, weiß ich nicht, das ist eine Solo-Stand-Up-Nummer, aber dazu brauche ich niemanden. Also um jemanden dumme, unerwartete Fragen zu stellen, ist irgendwie keine Kunst. Daraus einen Dialog mit Esprit und Komik zu entwickeln, das ist Kunst. Aber er erzeugt keine Returns. Weißt du, was ich meine?
Das sehe ich ehrlicherweise anders. Also, weil die Returns, die er bekommt, sind, also er überwindet meines Erachtens solche Schutzwelle, die sich solche Personen aufgebaut haben, wohinter sie dann ihre ganze Egomanie verstecken. Und dieser Schutzwall bricht dann und dann siehst du, was dahinter steckt. Und das war bei Habeck jetzt so, fand ich. Ne, weil es ja doch.
Ganz genau. Und man sieht auch, dass bei ihm nichts dahinter steckt dann, weil ja, dann kommt genau nichts mehr. Wenn er hinter dem Schutzwall steht,
ja,
kommt
aber
nichts
das, mehr. Und das wichtig?
Nutzt also, ich, sich ab. Ja, aber, das nutzt sich ab für mich. Das ist doch jedes Mal das gleiche Schema.
Also ich finde das gerade bei einer Person, deren Fassade so shiny ist, sehr gut, wenn das mal passiert und man dann sieht, ach, ups. Das ist ja nur the dome.
Ja, aber ganz mal im Ernst, das sind doch nicht gleiche Waffen. Das sind doch nicht gleiche Waffen. Da ist jemand, der jemanden aufs Messer komm raus provozieren und entblößen will. Und jemand, der darauf erpicht ist oder darauf angewiesen ist, dass er jetzt nicht wie ein Arschloch wirkt. Man kann auf die Sachen, die er entgegnet, nicht auf dem gleichen Niveau antworten als Politiker. Das kann man nicht. Ne? Und das ist jemand, der mit, weiß ich nicht, mit Kickbox-Regeln beim normalen Boxen antritt. Ich finde den nicht witzig, wirklich überhaupt nicht. Es nutzt sich ab, es hat ein paar Aha-Effekte, da gebe ich dir absolut recht. Also ein paar Erkenntnisse zieht man daraus, aber mehr als eine dumme Ansage hat er nicht als Ereignis ja, ich in seinen Nummern, weil da nichts weiter kommt.
Ich bin jetzt nicht angetreten, Fabian Kösters Ehrenrettung hier zu betreiben. Ich bin trotzdem der Überzeugung, da können wir ja agreeen to disagree, dass es sehr erfrischend ist zu sehen, solche Medienprofis ins Stolpern, dass solche Medienprofis ins Stolpern kommen, weil jemand sich mal nicht an die Regeln hält. Ja, Und ich finde das ganz notwendig, dass es mal eine Figur gibt, die das macht und die auch an der Position ist, wo sie an alle rankommt und denen mal das Bein stellen kann.
Hat für mich keinen Erkenntnisgewinn, echt nicht. Also
nee, natürlich, die Heute-Show hat gar keinerlei Erkenntnisgewinn. Das ist einfach nur ein lauwarmes, darüber schmunzeln, dass Sachen scheiße sind, aber am Ende des Tages passiert da nichts. Das ist noch viel weniger als zu Volker Pispers die Ablassbriefe mit dem Kabarettticket sozusagen in den Fundus zu stecken, wenn man sagen kann, man war im Widerstand. Es macht
ja
nichts.
Die Nummer ist super.
Ja, absolut. Pispers, es führt zu nichts. Klar, logisch. Also das Erkenntnis erwarte ich da sowieso nicht. Seitdem ich mich intensiv mit Robert Habeck auseinandersetze, ihn immer unsympathischer finde. Das ist richtig krass. Also sobald du da mal ein bisschen genauer hinguckst. Eieiei.
Ja, aber also das ist doch kein, ist das eine neue Erkenntnis für dich im Ernst?
Ja, ist es. Okay. Ja. Okay, also ich hatte echt ein bisschen Bammel, jetzt machst du einen Habeck exposed, wird relativ schwierig, da was zu finden. Nee, ging.
Das haben wir ja schon mehrmals herausgearbeitet. Das ist ein Spitzenpolitiker und ohne bestimmte Charaktereigenschaften oder Strategien, die sich jetzt hier offenbaren, wäre auch bei den Grünen nicht dort an der Spitze angelangt.
Ja, ich möchte jetzt grundsätzlich niemanden unter Generalverdacht stellen, Wichser zu sein. Also in so einer Welt kannst du nicht leben, finde ich. Ich meine, ich bin ja schon zynisch, aber wie zynisch soll ich denn noch werden?
Ja, also Entschuldigung, wenn du, weiß ich nicht, an einem Rand von einem, weiß ich nicht, vom Ärmelkanal in England stehst und da kommt jemand lebend am Ufer an, dann ist der offensichtlich ein Schwimmer. Ne? Und genauso solche Eigenschaften hat ein Politiker, der irgendwann an der Spitze ankommt, kannst du sagen, der muss opportunistisch sein, der muss rücksichtslos sein, der muss berechnend sein. Sonst wirst du da nicht ankommen.
Selber nicht an dieser Position war, um es aus eigener Erfahrung zu sagen, kann ich es nicht bestätigen. Es gibt
immer
Ausnahmefälle.
Und diese Ströbeles und so weiter, diese Generation gibt's nicht mehr, die aus ihrer Biografie raus ein Standing hatten und in Position gekommen sind, weil sie Mitbegründer, weil sie Initiatoren, weil sie Visionäre und Pioniere waren. Das ist ja, glaube ich, was jetzt total crumbled dann auch für, wenn man sich damit näher beschäftigt, glaube ich, dass Habeck jetzt von Visionär und Pionier ganz weit entfernt ist, oder? Nehme ich jetzt so wahr, wenn du sagst, da will die nächste Merkel werden.
Nee, aber ich finde ja das eigentlich einen ziemlich smarten Move von ihm, rein taktisch. Die AfD ist ja zu Rang und Namen gekommen, weil sie diese Leerstelle der CDU im konservativen oder im rechten Bereich sozusagen ausgefüllt hat und dann sozusagen den Raum immer weiter nach rechts erschlossen hat. Mhm. Und jetzt bewegt sich die CDU zurück und hinterlässt den Merkel-CDU-Raum frei. Und es ist also auf der einen Seite der logische Schluss, aber eben auch der strategisch sinnvolle Schluss von Habeck zu sagen, ich setze mich da jetzt hin in diesen Raum. Weil der Raum ist ja, also der Platz ist ja angewärmt. Und sich dann auf den angewärmten Platz zu setzen, ist schon ein smarter Schachzug. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben dieses Erkennen eines taktischen Momentums dazu führt, dass jemand eine Bresche ausnutzen kann, die jemand anders geschlagen hat, um dort reinzurennen. Also ich hatte immer die Vermutung, dass es bei Habeck auch sehr viel Glück und Timing ist, gerade in dem Moment in die richtige Richtung zu laufen. Also ich möchte eigentlich nicht an den Punkt kommen, wo ich eigentlich jedem grundsätzlich erstmal unterstelle, dass er ein Wichser ist, weil er überhaupt an dieser Position landen konnte.
Nein, du, das ist eine Einstellung und ein zynischer Kommentar, den kann ich mir als unbeteiligter Beobachter, der jetzt nicht wie du Bericht erstattet, erlauben. Ne? Du solltest grundsätzlich erstmal vom neutralen Boden ausgehen. Das finde ich ja auch völlig richtig. Ne? Das finde ich ja auch völlig richtig. Aber wie gesagt, um den Deckel drauf zu machen, ich finde zum Beispiel eine Frageweise, wie früher zum Beispiel Jung und Naiv gestartet ist oder so, exposed solche Leute viel besser und mit viel mehr Esprit, als das so ein Heute-Show-Ohrfeigen-Gesicht
macht. Das ist halt ganz anderes Format und eine ganz andere Herangehensweise. Es ist ja völlig klar. Ich meine, du hast da den billigen Lacher für das größte deutsche Witzpublikum.
Das ist so, guter Ausdruck, billige Lacher, ja.
Ja, aber trotz allem finde ich es gut, dass es mal jemand gibt, der auch im ZDF, ja, in einer Veranstaltung, die quasi nur auf die Fresse kriegt von allen politischen Parteien, sobald irgendwas passiert, was da niemand gefällt oder irgendwem mal nicht gefällt. Ich merk ja, wie der ÖRR einfach immer Angst vor allem hat und sich in jede Richtung absichern muss, aus Angst und voraus allem Gehorsam. Dass da sozusagen jemand einfach mal so richtig mit dem Mittelfinger da in so ein Kanzlerkandidatengespräch reingehen kann. Außerdem muss man sagen, ich hätte Robert Habeck einfach zugetraut, dass er besser darauf reagiert, wenn Fabian Köster ihn mit den Memes über sich selbst konfrontiert. Die zudem auch irgendwo, also die hatten ja Hand und Fuß. Ist ja nicht so, dass das, was dort dargestellt wird, nicht stimmt. Und für eine politische Person ist es jetzt auch nicht das schlechteste, ein Meme zu sein, weil zumindest kennen dich die Leute dann. Und wir haben ja gelernt aus der Geschichte, das Allerwichtigste ist vor allen Dingen, dass die Leute deine Fresse kennen. Weniger, dass die Leute konkret wissen, was du eigentlich machst.
Ja, absolut. Also wie gesagt, der Einzige, der mir einfällt, der diesen Situationen relativ souverän reagiert, ist Lauterbach.
Hat er in dieser Sendung aber auch nicht.
Nee, aber der hat da schon Momente gehabt und da habe ich Riesenachtung davor, weil, wie gesagt, das ist ein ungleicher Kampf, den man da eigentlich nicht gewinnen kann. Aber Schwamm drüber. Ich gucke die Heute-Show eigentlich ganz gern, eigentlich immer eher wegen diesen redaktionellen Witzen. Ne? Eher so diese Memes, die da immer hinter dem Wirklich? Sprecher an die Wand geworfen. Und ich finde, da sind schöne Wortspielereien dabei.
Ja. Naja, bist ja auch ein Dad. Dann kannst du auch auf Dad-Jokes abfahren. Passa.
Du, ich finde, das Wort Dad-Joke ist für mich überhaupt kein Schimpfwort.
Nö, es ist halt so, witzig, weil es so unwitzig ist. Man schämt sich so ein bisschen, dass man es in dem Moment lustig gefunden hat. So, ist wie reim dich oder ich fress dich, nur als Witz.
Also ich finde auch nicht alles witzig, aber manchmal sind da wirklich nach meinem Dafürhalten lustige Sachen dabei.
Wir haben eine sehr unterschiedliche Art, die heute schon zu gucken, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geguckt habe. Ist schon eine Weile her. Ist jetzt auch nicht in meinen Top,
aber
Top Faves der komödiantischen Unterhaltung bei mir.
Um die Brücke zu schlagen zur Heute Show. Und zum nächsten Thema. Ich habe mich gestern mit einem Protagonisten der Heute-Show getroffen.
Mit einem Protagonisten der Heute-Show.
Ein Protagonist der Heute-Show.
Olaf Schubert, ne.
Nee.
Keine Ahnung.
Gestern war doch Produktion unseres zusätzlichen Wahlbeitrags, den wir jetzt hier für Funk und MDR noch aus dem Ärmel geschüttelt haben, weil wir so wenig zu tun hatten. Und das produziere ich ja mit einer Produktionsfirma, die schon ein bisschen mehr Erfahrung mit sowas hat. Hm. Und die Produktionsfirma ist die Produktionsfirma von Friedrich Küppersbusch.
Oh, Küppersbusch ist schon Gottvater, ne?
Ja.
Und, also der Typ, habe ich noch ganz alte CDs von ihm zu Hause, ja.
Oh, CDs, richtig? Erzähl mal.
Ja, das war noch aus der CD-Zeit. Keine Ahnung, das steht da vor irgendeinem Werksgelände, wo Küppersbusch oben drüber steht. Ich weiß nicht, ob das auch irgendein deutsches mittelständisches Weltmarktführerunternehmen gibt, was Küppersbusch heißt, ich glaube. Ja, also da kann ich mich dran erinnern. Ja, ich finde den in der Tat in einer irritierenden Range von ziemlich gut bis manchmal rohrkrepierend wie bei der Titanic. Hat er irgendwie alles drauf, so ein bisschen. Aber ansonsten ist jemand, der schon ewig lange dabei ist.
Ja.
Ne? Also muss man ehrlich sagen, ist von Meriten her, sag ich mal, Pissbossniveau. Ne?
Hat auf jeden Fall erzählt, wie er noch mit Analogfilm angefangen hat zu arbeiten, als er Follow war.
Ja, glaube ich.
Naja, also das war auf jeden Fall sehr spannend. Nee, wir haben da gestern produziert für diesen Beitrag und der kommt am 16. oder 17. Februar. Müssen wir mal noch gucken. Vielleicht kommen wir es auch lieber am Sonntag raus, also am 16.
Also richtig im linearen Fernsehen oder wo kommt das?
Nee, es ist natürlich so aufwendig produziert wie für lineares Fernsehen. Also es ist schon ein echter Klopper. Mhm. Ja, ist schon ein Highlight. Also bin sehr gespannt, was die Leute dazu sagen. Ich glaube, wir haben uns alle sehr viel Mühe gegeben. Also vor allen Dingen alle anderen. Ich war nur mal kurz da.
Also fürs Mühe geben kriegt man keinen Applaus. Gell? Also ich bin gespannt. Bin ich wirklich sehr gespannt. Aber Küppersbusch, interessant. Hätte ich auch gerne mal kennengelernt. Ja,
super Typ. Also war
ja, glaube ich, angenehm. Das glaube ich.
Und ich bin gespannt. Nee, das war auf jeden Fall das der Grund, warum ich heute so ein bisschen in den Seilen hänge und ein bisschen ausgekotzt aussehe, weil es doch ein bisschen anstrengend war gestern. Ich will aber noch nicht so viel verraten.
Ich dachte, du hast morgen nicht so viel Zeit, weil du dich noch auf die Berichterstattung der Wahl des AfD-Vizepräsidenten im Thüringer Landtag kaprizieren musst, wann das, was es da heute wieder von neuer Entwicklung vielleicht gibt.
Ich habe mich sehr viel mit der Hausaufgabe auseinandergesetzt. Deswegen habe ich heute noch gar keine aktuellen. Also was ich heute aktuell gelesen habe, ist, dass vor Australien Orcas Jagd auf weiße Haie machen, um deren Lebern zu fressen.
Oh, schön. Orcas, also ich habe mal so Filmaufnahmen gesehen, wie so ein Orca im weißen Hai die Rippen bricht. Das ist nicht lustig.
Nee, auch generell, also ich war mal irgendwie bei so einer Veranstaltung, wo ein paar Influencer-Kollegen sich darüber abgefeiert haben, da gibt es so einen Instagram-Kanal, wo man sieht, wie Tiere andere Tiere töten, was super übel alles ist, so die Bilder und ich, was? Ja, also es gibt da offensichtlich Leute, die das interessant oder toll oder spannend finden. Ich muss
die sind wahrscheinlich so Vögel, die auch gerade auf Paleo-Diät sind oder sowas, weißt du?
Nee, waren tatsächlich eher so unscheinbare Nerd-Typen, von denen du das jetzt so nicht erwarten würdest. Aber wo wir jetzt gerade bei Meereslebewesen sind, hast du eigentlich mitbekommen, wie die US-amerikanische Wirtschaft mal ganz kurz Angst bekommen hat gestern? Vorgestern.
Wegen der Entwicklung auf dem chinesischen KI-Markt. Ja, ich habe mal kurz geguckt, ob es sich lohnt, Nvidia-Aktien zu kaufen, aber war jetzt nicht so der Abstieg, dass das irgendwie nicht noch weiter runtergepreist werden könnte. interessant.
Ja, das dachte ich mir auch. Ich hatte auch so, habe auch so überlegt, naja, ich schaue mir mal die Echtzeitentwicklung an. Ja,
da ist noch zu viel Luft nach unten.
Es hörte bei -12% oder so auf zu fallen und dann dachte ich mir, okay, ich bin immer noch bei 580% plus, irgendwie fühlt es sich noch nicht sexy an, wieder einzusteigen. Ja, aber also es war ein ganz schöner Treffer im Kontor. Da dachte ich so, uff.
Ja, natürlich, aber auch, wenn dann so die, wie soll man sagen, relativierenden Nachrichten eintrudeln, auch natürlich auch wieder viel Clickbait und Panikmache dabei, ne? Für 5 bis 6 Millionen US-Dollar entwickelt und so, auch Schwachsinn, das hat auch zwischen 60 und 100 Millionen Dollar gekostet, die Entwicklung und so weiter, ne? Also, sozusagen, die kochen auch nur mit Wasser, aber jetzt, dass man jetzt hier irgendwie einen total riesengroßen Vorsprung und Weltmarktführer irgendwo ist, das kann man nun auf amerikanischer Seite nicht behaupten, ganz offensichtlich.
Das ist halt der Punkt, das ist halt alles boldly exaggerated, also auch die Kurse natürlich. Und dass da eine, also ich glaube wirklich dran, dass da eine Kurskorrektur kommen muss eigentlich, weil es ja, seit der Wahl von Donald Trump ist ja völlig insane, was da passiert ist. Und ich warte eigentlich nur drauf, dass da jetzt langsam mal was purzelt. Aber die Kurse haben sich wieder erholt. Und was super seltsam war, kaum hat die ganze Chip-produzierende Riege einen von Bug bekommen, hat man so 3 Stunden später gesehen, wie in konservative Werte investiert wurde. So, da ging dann so fucking Krupp-Aktien hoch. Und ich dachte, was? Das ist einfach tot. Das lag irgendwie bei 3 Euro irgendwas. Die machen 2 Milliarden Minus im Jahr. Und jetzt liegen wir bei 4 irgendwas.
Keine Ahnung, da kommt dann Heidelberg-Zement.
Heidelberg-Zement funktioniert aber immer. Das sieht ganz gut aus.
Ich sag nur, ne, das ist schon... da gebe ich dir recht. Das finde ich auch immer ganz amüsant. Aber... da ich dann ein bisschen in einem zeitlichen Korsett stecke, möchte ich oberlehrermäßig jetzt mal bitte Hausaufgabenhefte auf den Tisch.
Ja, warte, ich muss es auspacken. Ich hab's noch in meinem Ranzen. Warte, das habe ich vergessen. Warte einen Moment.
Ich kann mich ja in der Zeit noch ein bisschen darüber aufregen, dass ein gewisser Herr Prophet von der AfD und von der CDU und was weiß ich im Thüringer Landtag zum Vizepräsidenten gewählt werden soll. Jetzt haben sie alle ein bisschen Skrupel davor, weil die versammelte Mannschaft vom Komitee Buchenwald und Kommandos, ne, inklusive Naftali Fürst, ich glaube 92 Jahre alt mittlerweile, da mal eine Ansage gemacht hat. Ne. Man fragt sich halt, wenn solche Leute in hoffentlich ferner Zukunft dann nicht mehr leben und so eine Öffentlichkeit erzeugen können und so ein geschichtliches Machtwort sprechen, ne, dann sind solchen Mauscheleien dann noch weiter Tür und Tor geöffnet.
Ja, also ne? Wie gesagt, wir müssen ja eigentlich nochmal drüber sprechen, wie sich die Narrative vor der Bundestagswahl jetzt verschoben haben bezüglich gemeinsamer das, Wege von
CDU. Können wir ja ganz kurz zwischen deinem und meinem Beitrag dann machen.
Aha, so als kleiner Teaser. Ganz kurz, das ist ein gutes Stichwort für meine Hausaufgabe, die ist nicht ganz kurz, aber es geht um etwas sehr Kurzes. Es geht heute um den kürzesten Krieg aller Zeiten, zumindest wird er immer so bezeichnet. Das ist schwierig einzuordnen, spreche ich gleich drüber. Es geht auch um Deutschland, überraschenderweise, und es geht auch ein bisschen um Helgoland.
Deshalb dachte ich, vielleicht kannst du ja über den Krieg in Echtzeit berichten hier.
Die Zeit haben wir heute leider nicht, hast du mir erzählt.
Ja.
Wir sind heute ein wenig short of time.
War schon kurz, ne?
Also, Sansibar. Ja, es geht um Sansibar. Ostafrikanische Insel, 1600 Quadratkilometer groß, vor der Küste von Somali im Indischen Ozean gelegen. Im 10. Jahrhundert nach Christus von arabischen Stämmen besiedelt, also relativ spät, war so ein krasser Sklavenumschlagplatz, also dadurch auch zu Reichtum gelangt, unterstand lange Zeit dem Imam von Maskat, was heute der Oman ist. 1837 fiel sie dann an einen örtlichen Statthalter, Sayed Said. Der hat sich dann zum Sultan ernannt, wie gesagt, reich wegen Sklaven, und hat dann eine eigene Dynastie begründet. So, Deutschland. Deutschland hat ja auch ein bisschen Kolonien gehabt. Vor allen Dingen Ostafrika. So, drumherum war sehr viel Großbritannien. die waren da einfach tonangebend in der Region. Und bevor das echte Claims echte Kolonien geworden sind, waren das vor allen Dingen Claims von reichen Kaufleuten, die da hingezogen sind und da irgendwas entwickelt haben und das für sich abgesteckt haben und Land zugekauft haben. Und in Sansibar war das ein britischer Kaufmann. In späterem Deutsch-Ostafrika war das ein deutscher Kaufmann. 1885 haben die sansibarischen Häuptlinge ein Schutzabkommen mit dem Deutschen Reich geschlossen. Wie gesagt, Deutschland und Großbritannien haben ja sehr um Einfluss gerungen, um den Platz an der Sonne, und da hat man sich gegenseitig nichts gegönnt im kolonialen Raum, aka in Afrika. Eigentlich nirgends. Es gab sogar einen Handelsvertrag 85. Und das gefiel Großbritannien natürlich gar nicht, weil die lieber die Vorherrschaft über die Insel, ich meine die Schutzherrschaft über die Insel haben wollten. Und deswegen tauschten sie Sansibar gegen Helgoland. Die Geschichte habt ihr bestimmt schon mal gehört. Tatsächlich ist diese Geschichte aber eine politische Lüge oder zumindest eine propagandistische Unwahrheit. Mike, weißt du, wer diese propagandistische Unwahrheit verbreitet hat?
Wann war das? 1885? Kann nur Bismarck gewesen sein.
Richtig, Bismarck war nämlich kurz vor Vertragsschluss entlassen worden, 3 Monate vorher. Und hat das verbreiten lassen von wegen, na, schaut euch an, das ist mein Nachfolger, der baut nur Scheiße und verschenkt unser Tafelsilber. Und hat das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass dieser Vertrag, der da geschlossen wurde, sehr viel mehr enthielt und eigentlich total smart war. Denn man muss ja sagen, erstens gehörte Sansibar nie zu Deutschland. Die Claims waren auch nicht von deutschen Kaufmännern, sondern von einem britischen Kaufmann. Also die Verbindung zu Großbritannien war größer. Und der Vertrag beinhaltete halt mehr als Helgoland und Sansibar, weil... Man muss sich das so vorstellen, Deutsch-Ostafrika gab's, aber den Deutschen gehörte die Küste nicht. Das war ein bisschen ungünstig für eine Kolonie. Und deswegen haben sie quasi so ein bisschen Flurbereinigung gemacht mit Großbritannien. Die haben gesagt, hier, ihr bekommt das, wir bekommen das. Dann haben sie denen da ein Stück gegeben, dafür haben sie die Küste gekriegt, dafür haben wir Helgoland gekriegt, dafür die dann sozusagen die Oberherrschaft über Sansibar. War eigentlich für Deutschland ein ziemlich guter Deal, der da geschlossen worden ist. Deutschland musste dann sagen, okay, wir sind jetzt hier raus aus Sansibar, euer Dings. So, am 4. November 1890 war es dann soweit. Großbritannien hat dann sozusagen Sansibar unter Oberherrschaft gestellt, aber der Friede, der blieb nicht lange bestehen. Am 25. August 96 starb Sultan Sayed Hamed bin Tuwain. Ich weiß nicht, ob ich das also auch nur annähernd richtig ausgesprochen habe. Und Said Khalid ibn Bargash, sein 22-jähriger Neffe, der ergriff mit deutscher Rückendeckung durch einen Staatsstreich die Macht und ernannte sich zum Nachfolger. Der von den Briten favorisierte, der starb unter mysteriösen Umständen. Vermutlich an Gift. Das fand Großbritannien natürlich sehr unlustig und stellte fest, also volle Unterstützung von der Regierung, kümmert euch drum, dass das da wieder, dass der Typ vom Thron verschwindet. Das heißt also, auch ein Krieg wurde in Kauf genommen. Schiffe wurden ausgesandt. Das war die Zeit der sogenannten Kanonenboot-Diplomatie. Der Sultan, der neue Sultan Khalid, der wusste natürlich, es könnte jetzt hakelig werden. Deswegen hat er 2800 Mann mobilisiert und zusammengezogen in der Festung der Hauptstadt. Die waren allerdings echt miserabel ausgestattet mit also wirklich antiquierten Pistolen und so ein paar Vorderladergewehren, die sie irgendwie von Deutschen gekriegt haben. Also hatten noch 4 Geschütze und so eine kleine schwache Küstenbatterie. Die wurden dann von einem Waliser angeführt, der vermutlich grundsätzlich ein Problem mit Großbritannien hatte. Deswegen.
Ich wollte gerade sagen, da findet man einen
Wait, findet man findet immer einen Waliser, der da, genau. Ja, die Briten schicken da jedenfalls jetzt 3 Kreuzer und 2 Kanonenboote nach Sansibar und die kreuzen dann so vor der Bucht und es wird von Zeitzeugen berichtet, dass eine absolute Stille über der Stadt lag, weil alle wussten, jetzt geht's ja gleich zur Sache. Und am Morgen des 27. August 1896 stellte dann der Admiral Rawson, also der das sozusagen hier leitete, dieses Unternehmen, ein Ultimatum. Khalid sollte bis 9 Uhr die Flagge streichen und seinen Thron räumen. Ansonsten ist automatisch sozusagen Krieg. So. Khalid versuchte dann noch irgendwie über den US-amerikanischen Konsul da eine Einigung zu erzielen oder irgendwie das irgendwie noch herauszuzögern. Keine Chance. 8.55 Uhr gab dann Admiral Rawson Befehl, klar zum Gefecht. Und 2 Minuten nach 9 Uhr eröffneten dann seine Schiffe das Feuer auf die Festung und auf den Palast des Sultans, das Haus der Wunder. Sehr schönes Gebäude war das tatsächlich. Mhm. Ja, und die haben dann 500 Granaten, 4000 Maschinengewehrsalven und weitere 1000 Schuss Munition auf diese beiden Gebäudekomplexe abgeballert. Und das hat dann 38 Minuten gedauert, dieser Kanonenhagel, bis die dann die Flagge runtergenommen haben. Und Ergebnis waren, dass 300 Menschen gestorben waren auf Sansibar, 200 schwer verletzt. Am schlimmsten war die Opferzahl tatsächlich gestiegen durch den Brand des Palastes. Und die britischen Verluste auf der anderen Seite war ein verwundeter Marineunteroffizier. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Vielleicht ist er ausgerutscht oder so. Ja, der Usurpator floh ins deutsche Konsulat, also auch schon vor dem Beschuss, dem war klar, jetzt wird es gleich unangenehm. Und er wurde dann von den Deutschen nach Ostafrika verbracht, wo er dann bis 27 im Exil lebte. Die Briten waren natürlich zufrieden, weil für 500 Granaten im Gegenzug haben sie dann quasi eine Marionette da installieren können auf Sansibar. War glaube ich, ein guter Tausch. Jetzt ist der Punkt, dass dieser Konflikt natürlich sehr interessant ist, weil er so kurz andauerte. Und ich habe mich mal umgeguckt, was gab es denn noch so für kurze Konflikte. Da gab es beispielsweise den Georgisch-Südossetischen Krieg. Das war ja auch nur 5 Tage. Dann gab es den Sechstagekrieg, der 6 Tage lang war. Ich überspringe das jetzt. Ich könnte jetzt ja noch ein paar Details reinhauen, aber lass es mal, sonst schaffen wir heute nichts mehr. Mike setzt uns hier unter Druck. Dann gab es 1885 den Serbisch-Bulgarischen Krieg, wo Bulgarien seine vollständige Unabhängigkeit erklärte und Serbien nicht zufrieden war, aber sich am Ende fügen musste nach 14 Tagen. Und dann gab es noch den Indo-Pakistanischen Krieg, wo am Ende Bangladesch unabhängig wurde von Pakistan.
Wie lange
Pakistan.
Dauerte der?
13 Tage.
13 Tage.
13 Tage. Also das sind auch sehr kurze Kriege. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist ein Krieg ein Krieg? Ja, also muss er offiziell erklärt sein, um in so einer Liste zu landen? Also völkerrechtlich, ne? Mike, was sagst du dazu?
Wann ist ein Krieg ein Krieg? Völkerrechtlich gibt es natürlich Sachen mit Kriegserklärung und so weiter, aber ich denke, im Endeffekt ist es, glaube ich, eine Einteilung der Historiker, ne? Also Putin hatte ja Ähnliches im Blick mit seiner militärischen Spezialoperation in Kiew. Das sollte ja auch eher ein Handstreich, ein Putsch und so weiter sein. Aber dieses diplomatische Vorgeplänkel und eben wirklich der Krieg als Weiterführung, als anderes Mittel der Politik, das kann man schon diplomatisch nachweisen, völkerrechtlich. Ja.
Also beispielsweise der griechische Befreiungskrieg, der begann ein paar Tage vor seiner eigentlichen Erklärung. Und zwar mit der Befreiung von Kalamata 1821. Und die hat weniger als eine Stunde gedauert. Also man könnte das jetzt als eigenen Konflikt oder eigenen Kampf sehen. Aber es ist mehr oder weniger der Auftakt für den Krieg, der eigentlich offiziell erst später anfing. Weil die, also in short, die osmanischen Truppen haben gesehen, es wird hier nichts, tschüss. und das hat weniger als eine Stunde gedauert, die Stadt sozusagen einzunehmen. Eine andere Frage, die ich dahingehend stellen würde, ist, müssen Menschen durch konkrete Kampfhandlung sterben, damit es ein Krieg ist?
Nein, das denke ich nicht.
Ne? Also es gab beispielsweise...
Also es muss Kombatanten geben, im völkerrechtlichen Sinne, den Ausdruck Kombatanten und Konfliktparteien. Und man redet ja heutzutage im, auch, sage ich mal, in dem moderneren Völkerrecht eher von Konflikten und diese Einteilung Krieg wird da gar nicht mehr so sehr gebraucht.
Hast du schon mal von der Republik Madawaskar gehört?
Nee.
Hast du schon mal vom Aroostook-Krieg gehört?
Nee.
Okay. Der Aroostook-Krieg. der ging tatsächlich auch sehr kurz, so im Jahr 1838. Und der führt uns wieder an diese Stelle der Welt, wo wir, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, schon festgestellt haben, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, was da alles abgegangen ist. Und zwar geht es nochmal nach Nordamerika.
Okay.
Genau. Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war die genaue Grenze zwischen den USA und Britisch-Kanada halt so an vielen Stellen echt ungeklärt. Hm. Und wir hatten das ja auch gehört, das Gebiet war stark bewaldet, dünn besiedelt. Niemand, also da gab es ja nicht so richtige große Straßen durch. Wir hatten das ja gehört, George Washington musste da seinen Weg schlagen lassen. Für den Holzhandel war das wichtig. Fälle, sowohl US-amerikanische und britische Holzfäller beanspruchten das Gebiet auf dieser ungeklärten Grenze. Hm. Und jede Partei für sich nutzte dann halt die Ressourcen dort aus. Was dann dazu kam, dass als amerikanische Truppen, 1838 haben dann amerikanische Truppen britische Holzfäller verhaftet, die in dem Gebiet sich aufhielten, weil sie der Meinung waren, das ist jetzt aber unser Territorium. Hm. Deswegen hat Großbritannien dann Truppen entsandt, und zwar angeblich, das ist nicht so ganz klar, 30.000 Mann. Hm. Also insgesamt 10.000 offizielle Truppen und zusätzlich halt noch Indianer und so weiter und so fort. Woraufhin dann Maine eine eigene Miliz von 50.000 Mann mobilisierte, die sich dann sozusagen an der Grenze gegenüberstanden. Hm. Da aber niemand Bock hatte, dass schon wieder Krieg in dieser Region ausbrach, haben die sich dann diplomatisch einigen können. So, und haben dann ein Gebiet aufgeteilt. Also die eine Hälfte ging dann an Kanada, die andere Hälfte ging dann an die Staaten. Ein Gebiet, in dem vor allen Dingen französische Siedler sich angesiedelt hatten. Also die hatten dann im Endeffekt das Nachsehen. Deswegen interessant, weil während dieser Auseinandersetzung tatsächlich Menschen gestorben sind, beispielsweise Hiram T. Smith aus Maine an einer ungeklärten Ursache. Mhm. Manche starben an Krankheiten. Mhm. Und manche verließen einfach ihre Lager und kam nie wieder zurück. Also es gab keine offiziellen Kampfestoten. So, jetzt aber nochmal zu der Republik Madawaska. In diesem Gebiet, das da umstritten war, wo vor allen Dingen französischsprachige Akkadier lebten, entstand jetzt eine eigene kleine Republik, die 1827 ausgerufen wurde, ja, die Republik Madawaska, um genau zu sein, von John Baker, einem amerikanischen Siedler, der sich da als führende Persönlichkeit aufspielte und eine eigene Flagge hisste. Und den Briten gefiel das nicht, die haben den verhaftet, aber es war trotzdem so ein inoffizielles Bündnis der Leute, die dort gelebt haben, die Republik Madawaska. Sage ich mal, dieser Aroostook-Invasion, besiegelte dann, oder dieser Aroostook-Krieg, der besiegelte dann sozusagen das Ende dieser Republik, weil der Grenzverlauf, der dann geschlossen wurde, hat dieses Gebiet in zwei Teile geteilt und damit war die Sache erledigt. Ne? Also die französischen Siedler mussten sich dann halt entscheiden, wollten sie weiter in den Staaten leben oder wollten sie in Kanada leben. Genau.
Verstehe. Ja,
also keine offizielle Republik, aber so ein Bündnis in einer sehr verlassenen, verlorenen
Gegend. Noch nie gehört, wirklich, noch nie. Krass. Vielen Dank. Hausaufgabe erledigt, würde ich sagen, inklusive Appendix. kleines, es ist natürlich so ein Rabbit Hole, wo man da reinhüpft, ne, wenn man nach besonders kurzen Kriegen Ausschau hält. Und dieser britisch-sansibarische Krieg, deshalb bin ich drauf gekommen, gilt gemeinhin so als kürzester Krieg der Geschichte. 38 Minuten noch was. Interessant. Cool. Na, vielen Dank. Vielen Dank.
Gern geschehen. War wieder sehr spannend, das Thema.
Na, das glaube ich dir.
Naja. Und ich weiß jetzt auch schon, wen ich als nächstes als Kundenservice mache. Bin ich jetzt während der Recherche drüber gestolpert. Es gibt also noch eine weitere Hinzufügung an Themen, die ich heute angesprochen habe.
Das ist schön, ja. Kundenservice, soll ich versuchen, meinen Kundenservice in der verbleibenden Zeit runterzuhässeln?
Schätzt du das ein, ob du das schaffst? Ich wäre schon dafür, dann bleiben wir wieder in unserem...
Ja, ich glaube, das kann man schaffen. Also es gibt ein paar Sachen, die ich verkürzen kann. Ich hoffe, die Leute werten das nicht so, dass ich das hier irgendwie mit halbem Arsch mache irgendwie. Aber ich habe dann nachher wirklich noch einen wichtigen Termin. Ich wollte dir was erzählen über Helmut Karl Bernhard von Moltke.
Ach was.
Klingelt dir das, was der Name? Ja? Ja?
Ja.
Okay.
Also
Es gibt mehrere Moltke. Das ist
Okay.
Der wurde am 26. Oktober 1800 in Parchim geboren. Familie Moltke ist ein mecklenburgischer Uradel. Haben irgendwann dann auch mal, kommen wir jetzt zur Biografie.
Waren die immer Militärs oder ist das jetzt ganz andere?
Na, waren viele Militärs dabei.
Aber es ist jetzt nicht der, was war der Generalfeldmarschall oder?
Der war Generalfeldmarschall, es gibt aber auch noch Graf James Moltke kennt man natürlich als Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, das war ein Urgroßneffe von dem Helmut Moltke, von dem ich rede, und ein anderer.
Also du redest wirklich von Generalfeldmarschall Moltke?
Genau, ja. Und da gab es noch einen Chef des Generalstabes, Helmut Johannes Ludwig von Moltke. Und ich möchte über Helmut
Entschuldigung, Karl Bernhard das kannst du gerne rauscutten, Mike. Weil ich dachte jetzt so, der wird jetzt ja nicht obviously den nehmen.
Ja, vielleicht beleuchte ich ja Aspekte, die da gar nicht so bekannt sind.
Okay.
Ja? Wie gesagt, Familie von Moltke, mecklenburgischer Uradel, in Parchim geboren. Sohn war der Sohn des dänischen Generalleutnants Friedrich Philipp Victor von Moltke und seiner Frau Henriette. Hat in seiner frühesten Kindheit in Gnewitz auf dem Familiengut gewohnt, ist dann nach Lübeck gezogen. 1806 ist der Vater in den dänischen Militärdienst eingetreten und seine beiden ältesten Söhne hat er auch an der Kadettenakademie in Kopenhagen untergebracht. So allgemein, wenn man aus späteren Äußerungen darauf rückschließen kann, seine Kindheit hat der Helmut Moltke nicht so besonders als glücklich empfunden. Also war da schon ganz schön so gegängelt in diesem Militärtum.
Was anderes erwarte ich irgendwie auch nicht von einer Kadettenschule. So.
Ja, wahrscheinlich. 1818 wurde er dann zum Leutnant befördert in einem dänischen Infanterieregiment und es zeigte sich schon, dass er wahnsinniges Talent auf diesem Gebiet hatte und ziemlich große Ambitionen. Ne? Also war schon auch schon relativ schneidiger, nach vorn schauender junger Mann. Er bemühte sich dann um die Aufnahme in der preußischen Armee. Er war ja sozusagen Angehöriger der dänischen Streitkräfte. Richtete diesbezüglich eine persönliche Bitte an König Friedrich oder Frederik den Sechsten. mit den Worten, möge es mir irgendwann in der Zukunft vergönnt sein, die Befähigung, die ich zu erwerben trachte, zum Nutzen des Königs von Dänemark einzusetzen. Und mit der Denke haben die Dänen ihm das auch erlaubt, in die preußische Armee einzutreten. Ja, da haben wir einen Verbindungsmann und was der so lernt dann in Deutschland als Deutschstämmiger, da können wir auch profitieren davon. War dann in Frankfurt-Oder Leutnant in einem Infanterieregiment. 1823 bis 1826 war an der Allgemeinen Kriegsschule, deshalb erwähnenswert, einer seiner Lehrer dort war Karl von Clausewitz, der Stratege, der vom Kriege geschrieben hat. Ne? Das hat natürlich seine Spuren hinterlassen im Denken und Handeln Moltkes. 1833 wurde er in den großen Generalstab berufen, also das ist so ein militärisches Leitungsgremium beim Preußen gewesen. 1835 macht er eine Bildungsreise in den Südosten Europas, ne, kriegt auch eine Einladung vom osmanischen Kriegsminister, besucht Konstantinopel, die Schwarzmeerküste, Taurusgebirge, Mesopotamien, nimmt 1838 auch sozusagen in seiner Abordnung an die Osmanen dann an einem Feldzug gegen die Kurden teil, begleitet Sultan Mahmud II. Auf seiner Reise durch seine Donaufürstentümer, also das muss dann so Bulgarien unten die Ecke gewesen sein, also da gibt's auch noch 3-4 Festungen in dieser Donaugegend, Donaufestung, die auch von Moltkes Planung zurückgehen. 1838 nimmt er auch am Feldzug gegen die Ägypter teil, in den osmanischen Reihen. Dort wird er Zeuge der Niederlage in der Schlacht bei Nasib. Veröffentlicht dann seinen Reisebericht darüber 1841, was ein ganz interessantes Dokument ist, und kehrt dann nach Deutschland zurück, wo er dann zum Major befördert wird. Ne? Am 20. April 1842 heiratet er Mary Bird, also eine Stieftochter seiner Schwester Auguste. Also bleibt alles in der Familie. Wird dann Adjutant Karl Heinrich von Preußens in Rom, also dann fast schon so ein bisschen die diplomatische Schiene.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann wie so ein Gesandter im Endeffekt, ne?
Ja, ja, ein Adjutant eine Art Botschafters, eines Gesandten oder Abgesandten, ja. Und wird dann, nachdem der Heinrich von Preußen gestorben ist, ins Generalkommando am Rhein versetzt. Ich rassel mal so ein bisschen durch seine militärische Vita, ne, wird dann auch noch Chef des Generalstabes 1848 bis 1855, ist dann Adjutant von Prinz Wilhelm ab 1855, reist nach Balmoral, nach London, Russland und Paris, ne, also Balmoral auch dieser schottische Königssitz der Familie Windsor, ne, da ist ja Queen Elizabeth gestorben, wie wir alle wissen. Im Januar 1857 wird er nach Breslau versetzt, ist dann 57 schon im Range eines Generalmajors, Chef des Generalstabes, wird Generalstabschef der preußischen Armee und ja, 1862... Und bald wird er wieder
nach Dänemark zurückkommen.
1862 wird er mit den Plänen eines Krieges gegen Dänemark beauftragt, um nur so mal dran zu erinnern, dass ich die Kenntnisse, die ich erwerbe, zum Wohl Dänemarks einsetzen kann, ne, und wird dann natürlich quasi der Chefplaner den deutschen Kriegsplänen gegen Dänemark. Nach Reformen in der Armee wird er Chef des großen Generalstabes, also das heißt, er kann wirklich ohne Umwege über irgendwelche Kriegsminister oder so im Namen des Königs direkt Truppen befehligen. Ne? Also wirklich Durchgriff aufs Schlachtfeld ohne irgendwelche Umwege. 1867 kauft er das Gut Kreisau. Ne? Seine Frau ist 1868 gestorben, dann wird auf dem Gut Kreisau für sie ein Mausoleum errichtet. Kreisau, das Gut Kreisau kennt man aus dem Widerstand vielleicht, Kreisauer Kreis, was dann der James Moltke später mitbegründet hat, diese Widerstandsbewegung, gründet da ja in diesem Ort. Dann also von Moltke, ne, als genialer Stratege im deutsch-dänischen Krieg, im deutschen Krieg unterwegs, ne, und gegen die Truppen des Deutschen Bundes, also Preußen gegen die Truppen des Deutschen Bundes, ist er da in entscheidender Rolle. Besonders die entscheidende Schlacht vom Deutschen Krieg, also gegen die Österreicher und Sachsen, Preußen gegen Österreich und Sachsen in Königgrätz, die führt er persönlich, ne, also unfassbare Clash, ne, eine 500.000 Soldaten, also wirklich die Entscheidungsschlacht, die dann die kleindeutsche Lösung ja durchgesetzt hat, wo die Sachsen und Österreicher richtig vor die Mappe bekommen haben, Verdienst Moltkes, dieser glorreiche Sieg, ne, deutsch-französischer Krieg, hat er sich mit seinen siegreichen Strategien den Titel eines Grafen verdient, ne, der auch erblich ist, also ab da dann eben Graf, ab 1871 Generalfeldmarschall, ist dann Angehöriger der konservativen Partei, auch im norddeutschen Reichstag und im deutschen Reichstag.
War er dann noch aktiv im militärischen, also hat er das gleichermaßen gemacht, Politiker zu sein und
Ja, das war dann so ein bisschen Hindenburg-Style, ne? Hm. Also immer noch diesen Duktus von einem großen Feldherrn, aber der ist dann auf eigene Bitte ist er dann auch abgelöst worden aus diesen oberen Generalstabsfunktionen. War 1881 Alterspräsident. Und Moltke ist natürlich an der Seite von Bismarck auch so eine Figur, die bei der Reichseinigung immer genannt werden muss, ne? Also die beiden haben das ja wirklich im Duo bestritten. Wichtig auch seine letzte Reichstagsrede, ne, als fast 90-Jähriger am 14. Mai 1890. Meine Herren, es kann ein 7-Jähriger, es kann ein 30-Jähriger Krieg werden und wehe dem, der zuerst die Lunte in das Pulverfass schleudert. Ne? 1890 hat er das sozusagen schon vorausgesehen und als Warnung ausgesprochen. Also Moltke gilt als, warum ich das so beeindruckend finde, der gilt wirklich, also zum Beispiel das Harvard Business Review, die haben über ihn geschrieben, das ist perhaps the greatest strategist of all time. Ne? Also seine Persönlichkeit verbunden mit den strategischen Entscheidungen. Ne? Also es wird von dem berichtet, dass da wirklich in absoluter Bedrängnis, in äußersten Stresssituationen dermaßen Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt hat. Also da wird wirklich berichtet, Ruhe, Einschätzung der Lage und dann eine geniale Entscheidung. Also das muss fast schon ein autistisches Level gehabt haben. Also in was für Situationen da ruhig geblieben ist, deshalb auch sein Spitzname, der große Schweiger. Immer. Ne? Und also gerade seine ganze Militärdoktrin, also diese Auftragstaktik, also dass untergebene Offiziere einen Auftrag bekommen und den Auftrag aber mit eigenen Befehlsstrukturen selber verfolgen können. Ne? Also nicht, dass von oben durchbefehligt wird, weil von Moltkes entscheidende Strategie war, Aussage war eben, kein Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus.
Mhm, ja, ne? Ja.
Also auch eben dieses Bild der Friktion, was von Clausewitz auch im vom Krieg schreibt. Geht jetzt alles ganz schön ins Detail. Besonders interessant ist, dass diese Strategien und Aussagen zur Strategie von Moltke besonders von amerikanischen Wirtschaftsmanagern auch heute noch aufgefasst werden. Ne? Also CEOs von General Electric und so weiter, die berufen sich immer noch von Moltke. Das Wort Auftragstaktik ist ein Germanismus in vielen Sprachen.
Dieser Satz jetzt gerade, ne, das Zitat, das kenne ich auch, ich glaube, das kennen viele, ne? Also der beste Plan den ersten Feindkontakt nicht überlebt. Aber ich glaube nicht, dass ich das von Moltke habe. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das bestimmt wirklich aus dem Business-Kontext oder irgendwo mal von
diese
überheblichen Entrepreneur oder sowas gehört. Ja, keine Ahnung.
Das ist Business-Sprache, also das findest du in jedem zweiten Influencer-Video oder Finfluencer-Video solche Sachen. Und das geht wirklich auf ihn zurück, ne? Erst wägen, dann wagen, auch so das Motto von Moltke. Und wird in der angelsächsischen Literatur viel, viel mehr zitiert als im Deutschen. Ne? Also er ist mir nicht total sympathisch, der Typ, aber es ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit, mit der man sich befassen kann.
Ohne von Moltke keine Reichseinigung. So habe ich das jetzt verstanden.
Also er war damit also auf der militärischen Seite, ne? Das Politische hat Bismarck geregelt und den ganzen militärischen Zug, diese Stabilität da reinzubringen und diese Strategie, das ist natürlich von Moltkes Verdienst. Was ich an von Moltke besonders cool finde, dass er, der den Spitznamen der große Schweiger hat, auf einer Tonaufnahme zu hören ist. Das ist die einzige Stimme, die heute noch erhalten ist, eines im 18. Jahrhundert geborenen Menschen.
Wirklich?
Diese Tonaufnahme
ist
Helmut von Moltke.
Krass.
Und finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also, dass man jemanden, der im 18. Jahrhundert geboren wurde, ist es die einzige Tonaufnahme, die man heute noch hören kann. Und wie diese Tonaufnahme entdeckt wurde, wie es dazu kam und so, das ist schon auch eine Romangeschichte an sich, ne? Da gab es einen Aufnahmeleiter sozusagen, Theo Wangemann, der erste Aufnahmeleiter der Geschichte sozusagen, der diesen Edison-Phonographen promoten sollte in Europa. Und der ist rumgereist und hat berühmte Persönlichkeiten in Europa aufgenommen. Ne? Da hat es zum Beispiel einen russischen Zaren vorgespielt und so weiter. Und da war dafür nicht so ganz begeistert, wollte da nichts einsprechen. Also man muss sich das ja auch mal vorstellen. Ne? Das waren Tonaufnahmen, das war für die Leute unfassbar. Also dass man die Stimme, und das hat auch von Moltke, was er da eingesprochen hat, sagt er auch, die neueste Erfindung des Herrn Edison ist in der Tat staunenswert, dass ein Mann, der schon im Grabe liegt, noch einmal seine Stimme erhebt und die Gegenwart begrüßt. Ne? Und der hat diesen Greisen von Moltke damals...
Das hat es ja auch perfekt zusammengefasst eigentlich, was da dran so insane ist, ne? Dass du Stimmen aus der Vergangenheit...
Genau. Und das hat er im Oktober 1889, hat der Wangemann geschafft, den von Moltke zu überreden, da mal was einzusprechen. Und wie diese Tonaufnahmen überhaupt wieder entdeckt wurden, das ist schon interessant, weil diese Wachswalzen, die galten 100 Jahre lang als verschollen. Und irgendwann hat man 1957 eine hölzerne Kiste in einem ehemaligen Labor in West Orange in New Jersey von Thomas Edison gefunden, so hinterm Bett. Irgendwie. Und die sind aber erstmal liegen geblieben bis zum Jahr 2005. Was? Hat sich keiner drum gekümmert. Dann hat man die Kiste nochmal untersucht und hat gedacht, oh, das könnte schon irgendwie was Wichtiges sein, lass mal checken, was das ist. Und da wurde schnell klar, oh, das ist schon was Besonderes. Ne? Die haben auf manchen von den Wachswalzen, haben sie zum Beispiel identifiziert, also das war diese Reise von dem Theo Wangemann, der da berühmte Persönlichkeiten aufgenommen hat. Zum Beispiel ist da eine Wachswalze dabei gewesen, wo Johannes Brahms persönlich seinen ungarischen Tanz Nummer 1 spielt. Ne? Nee. Die erste Originalaufnahme davon und... ich glaube, die konnten 12 von 17 Walzen rekonstruieren und digitalisieren.
Krass.
Und da waren aber auch unidentifizierbare Tondokumente dabei. Ne? Da gibt es so Archivanmerkungen, wahrscheinlich deutsche Stimmen. Und mit dieser Anfrage melden sich die amerikanischen Wissenschaftler bei einem deutschen Medienhistoriker, der Berliner Restaurator Stefan Pouilly. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und das war ist ein international bekannter Experte für Tonaufnahmen. Und dem wurde die Anfrage im Frühjahr 2011 gestellt. Und die haben dem die Tonfiles rübergeschickt, diese digitalisierten. Mhm. Und der hat sie sich immer wieder angehört. Also da waren auch die Aufnahmen von Moltke darunter. Und da bleibt halt an einer Wachswalze hängen, wo eingangs gesagt wird, Friedrichsruh, 7. Oktober 1889. Ja, und da kippt der Pouilly fast vom Stuhl, ne? Weil Friedrichsruh ist der Familiensitz der Familie Bismarck. Und der durchforscht die Archive und stößt tatsächlich auf Zeitungsberichte aus der New York Times und aus den wöchentlichen Anzeigen für das Fürstentum Ratzeburg, dass der Wangemann auch bei Bismarck persönlich Aufnahmen gemacht hat. Der hat also tatsächlich im Jahr 2011 in dieser Kiste mit den Aufnahmen von dem Moltke auch noch eine Wachswalze gefunden mit der Stimme von Otto von Bismarck. Krass. Das ist als Historiker, krass. Wenn du sowas findest, da fällst du tot ins Essen. Ne?
Ich wusste gar nicht, dass es von Bismarck solche Aufzeichnungen gibt.
Ja, man kann Bismarcks Stimme kann man hören. Kannst du dir im Internet anhören, die Tonaufnahmen.
Krass.
Auch aus dem Jahr 1889. Und wie es dazu kam, ist ganz lustig, ne? Er dachte eigentlich, der Wangemann Bismarck, der wendet sich jetzt ans deutsche Volk mit der Rede und so, aber man muss das natürlich auch auf dem Schirm haben, ne? Also die Skepsis dieser Technik gegenüber, auch Bismarck als abgewichster alter Politiker, der weiß, okay, was ich hier erzähle, lässt sich nie wieder einfangen. Ja. Kann ich nicht sagen, Protokoll gefälscht, falsche Ohrenzeugen oder irgendwas, sondern das erste Mal gibt es eine Technik, in der man unwiderruflich was aufnehmen kann und nicht manipulieren kann. Also das war für die Leute damals fast Hexerei. Ne?
Krass.
Und deshalb muss ihn sein, man muss sich das wie so eine T-Szene vorstellen mit so einem neuen Fancy-Apparat und seine Frau drängt ihn so ein bisschen, na komm Otto, mach doch mal, ne? Und Bismarck stellt sich hin, Otto von Bismarck stellt sich hin, erst eine der ersten Tonaufnahmen, oder seine erste Tonaufnahme, eine der ersten in Deutschland und singt in Good Old Colony Times, zitiert er und rezitiert die Marseillaise. Jeweils auf Englisch und Französisch. Noch ein bisschen deutsches Volkslied gut dazu und dann noch
wirklich?
Ja, Gaudeamus Igitur hat er auch noch zum Besten gegeben. Und dann noch der Rat eines Vaters an seinen Sohn. Er soll nicht so viel arbeiten, er soll nicht so viel trinken, er soll nicht so viel fressen. Und das war's. Ne? Also da sieht man auch, dass dieses Image, was ja immer so ein bisschen hintenrum kolportiert wird, dass Bismarck ein sehr, sehr lustiger und witziger Mensch war, das stimmt wirklich. Ne?
Verrückt.
Also Otto von Bismarck singt Marseillaise, ne? Oder rezitiert sie.
Das
also,
ist ja das absurd. Ist schon
eine wahnsinnige das Meldung. Ist, ja. Das habe ich so im Zusammenhang mit dem von Moltke, weil er ja noch der Ältere war, ne? Und seine Stimme ist, wie gesagt, die einzige erhaltene Tonaufnahme eines Menschen aus dem 18. Jahrhundert. Finde ich schon wahnsinnig beeindruckend, ne? Dass von dem großen Schweiger ausgerechnet seine Stimme überliefert ist, die wow. Älteste, die du dir heute noch anhören kannst.
Boah, tolle ja. Geschichte, Mike. Hm. Toll. Wirklich, wirklich spannend. Und du bist da drauf gekommen, weil ihr diese Tonaufnahme für einen Song benutzt habt.
Nee, ich hab in irgendeiner Zeitschrift über Archivwesen habe ich da mal irgendwas drüber gelesen. Naja, deswegen und da, weil da von Moltke ohnehin eine interessante Figur ist, ne, und seine Familie und so weiter, dachte ich, kann man das mal schön mit so einer Anekdote zusammen noch verbinden. Und dieser Moment, dass ein Historiker eine Stimmaufnahme von Bismarck findet. Also das kann man nur ahnen, wie da man sich gefühlt haben muss.
Wahnsinn.
Ne? Als Medienhistoriker.
Und ja. Dann singt der auch noch. Unglaublich.
Ja, super. Also kann man sich im Internet anhören. Stimme Bismarcks und von Moltke. Ja.
Das war wirklich spannend.
Was ist meine Hausaufgabe? Gibt es die mir noch? Da muss ich los.
Verdammte Axt, ich habe mir noch nichts überlegt.
Okay, dann schreibst du mir das und wir werden das
auf
nächste Postweg, Mal verlautbaren.
Genau, auf dem Postweg wirst du die Eingabe bekommen. Das habe ich jetzt komplett
Ist mir vergessen. Lieber als ein unüberlegter Schnellschuss jetzt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Okay, mein Guter, dann bis zum nächsten Mal.
Viel Erfolg.
Danke. Ich danke dir.
Mach's so, gut. Ach so, und für alle Zuhörenden hier an dieser Stelle, wir waren ein bisschen langsamer mit den Releases der YouTube-Version der Beiträge. Das kommt jetzt gerade alles wieder online. Also ihr könnt da auch gerne wieder vorbeigucken. Wir sind da einfach nur ein bisschen langsamer, weil es ein bisschen länger dauert, dann auch noch mit Video zu arbeiten. So, läuft aber weiter, ist nicht eingestellt.
Läuft.
Tschüss.
Gut. Tschüss. Da fällst du tot ins Essen.